HR Info. Das Interview. Macher, Menschen, Meinungsführer. Hessische Spitzenpolitiker zur Bundestagswahl.
Mit Katja Marx und Christopher Plass. Heute bei uns im Studio Thorsten Schäfer-Gümbel, der hessische SPD-Chef und stellvertretende Bundesvorsitzende seiner Partei. Die Sozialdemokraten im Endspurt vor der Bundestagswahl. Spitzenkandidat Martin Schulz muss erleben, wie seine Zustimmungswerte nach einem Hoch im Frühjahr eingebrochen sind. Wie will die SPD das Ruder jetzt noch herumreißen? Was hat Schäfer-Gümbel aus Fehlern für sich gelernt? Und muss nicht gerade die SPD im eigenen Überlebensinteresse dafür sorgen, dass Parteien in Deutschland wieder klarer unterscheidbar sind?
Herr Schäfer-Gümbel, haben Sie sich schon Notfalltropfen aus der Apotheke geholt?
Nein.
Wissen Sie, was das ist? Kennen Sie die?
Es gibt Notfalltropfen für alles Mögliche, aber ich brauche keine.
Die braucht man ja im Allgemeinen zur Beruhigung. Und vielleicht könnten Sie die ja am Sonntag gebrauchen. Da findet das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz statt.
Ich glaube, das eigentlich nicht. Martin Schulz wird auf die wichtigen Fragen unserer Zeit konkrete Antworten geben. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Kanzlerin wenig konkret sein wird, wie immer. Und von daher glaube ich, dass wir keine Notfalltropfen brauchen.
Was würden Sie sagen, was darf er auf keinen Fall an Fehlern machen? Welcher Rat käme von Ihnen für dieses TV-Duell?
Das Wichtigste ist, dass er bei sich bleibt. Naja, es gibt ja Leute, die, ich finde, nicht ganz so unrecht auch gesagt haben, dass es eine Phase gab, wo er zu sehr versucht hat, allen möglichen Anforderungen, die von außen beschrieben wurden, gerecht zu werden. Die einen haben ihm das eine geraten, die anderen haben ihm das andere geraten. Und ich finde gerade in den letzten Wochen, das merkt man in den Kundgebungen, man hat es auch in der Wahlarena gemerkt, im direkten Kontakt mit den Gesprächen, die konkreten Fragen der Menschen aufzunehmen und darauf zu antworten, das gelingt ihm zusehends gut und das merken sie auch auf den Kundgebungen. Und deswegen versuchen wir, so viel Kontakte wie möglich zu schaffen. Wenn es gelingen würde, dass er jedem Bundesbürger einmal die Hand schütteln könnte auf diesem Weg in dieser Wahlkampagne bis zum 24. September, bin ich ziemlich sicher, wären wir an der absoluten Mehrheit.
Im Frühjahr lag Martin Schulz noch vor der Kanzlerin oder auf Augenhöhe mit ihr bei den Beliebtheitswerten. Seitdem ist die SPD abgestürzt. Warum erreichen Sie die Herzen der Menschen nicht mehr, Herr Schäfer-Gümbel?
Wir haben ganz sicherlich Mitte des Jahres Fehler gemacht rund um die Landtagswahlkämpfe in Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Dadurch haben wir erheblich an Dynamik verloren und an Attraktivität. Und wir arbeiten ziemlich hart daran, diese Dynamik wieder aufzunehmen. Aber es ist objektiv so, das ist nicht so ganz einfach.
Also mit den Herzen, das stimmt. Empfinden Sie das so?
Also ich erlebe das auf den Kundgebungen anders. Trotzdem merkt man ja, dass wir nicht die Dynamik wie Anfang des Jahres haben. Sonst wären die Umfragesituationen andere. Und deswegen ist was passiert. Und das nehmen wir natürlich zur Kenntnis. Wir sind ja nicht betriebsblind, wie übrigens wir bei diesem sehr schnellen Ansteigen von Umfragewerten Anfang des Jahres in der engeren Parteiführung immer uns einig waren. Das sind Überzeichnungen, das ist in der Geschwindigkeit nicht gut und von daher war uns klar, dass es auch wieder runtergeht und es wird für uns jetzt in den nächsten Tagen darum gehen, vor der Bundestagswahl die Dynamik wieder aufzunehmen.
Ja, die Frage drängt sich dann natürlich auf, ist auch zugleich die One-Million-Dollar-Frage. Was muss passieren, damit sich die Lage noch dreht? Wo bleibt das zündende Thema?
Das zündende Thema ist, wie wir mit den großen Veränderungen unserer Zeit, mit diesem Wandel, wo die Konservativen erklären, es soll sich am besten gar nichts verändern.
Das scheint aber zu ziehen beim Wahlvolk, wenn man sich die Umfragewerte von Merkel anschaut.
Herr Plass, das sehe ich als Problem. Das ist offensichtlich auch im Geleitzug mit offensiver Berichterstattung von einigen, man den Eindruck gewinnen könnte, dass das eine gute Idee ist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich vieles verändern muss, wenn es so bleiben soll, wie es ist. Und in einer Zeit des Wandels, das ist die DNA der deutschen Sozialdemokratie. Dafür sind wir vor 154 Jahren gegründet worden. Große epochale Veränderungen so zu gestalten, dass sie nicht auf den Knochen der Menschen ausgetragen werden. Und an solch einem Punkt stehen wir wieder. Deswegen hat Martin Schulz das Motto Zeit für mehr Gerechtigkeit ins Zentrum gestellt. Weil wir alle merken, es gibt eine enorme ökonomische Dynamik. Die kommt aber nicht bei allen Menschen an. Lohnungerechtigkeit, Rentensicherheit, Bildungsgerechtigkeit sind die großen Themen unserer Zeit, die auch über die Zukunftsfähigkeit dieses Landes entscheiden werden. Und da geben wir konkrete Antworten zu. Und wir werden am Ende sehen, was in der Wahlurne liegt und ob wir in der Lage sind, ob wir am Ende die Mehrheit zu haben.
Ich setze Ihnen mal eine These entgegen, Herr Schäfer-Gümbel. In der Gerechtigkeitsfrage spricht die SPD, und Sie sprachen ja von den Genen der Sozialdemokratie, und Sie sprechen trotzdem immer noch von einer Umverteilung von oben nach unten. Damit machen Sie doch die Menschen eigentlich kleiner, als sie sind. Warum tun Sie das?
Also Entschuldigung, bei allen Untersuchungen, die wir außer von Marktradikalen sehen, wissen wir, dass die Form des globalen und digitalen Kapitalismus, mit dem wir uns konfrontiert sehen, dazu geführt hat, dass Vermögens- und Einkommensunterschiede weltweit und auch national dramatisch steigen. Und deswegen sehe ich natürlich den Versuch von verschiedenen, uns auf verteilungspolitische Fragen und auf eine Neiddebatte zu reduzieren. Aber es geht am Ende darum, dass wir Chancen gerecht und gleich verteilen wollen und dass es keine Frage der Herkunft sein darf. Und wir erleben eine dramatische Ungleichverteilung von Vermögen. Deswegen haben wir Steuervorschläge gemacht, die daran etwas verändern
wollen. Die Frage ist ja, ob Sie mit dieser Sprache die Menschen erreichen. Die Sprach- und Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling, die ja auch in Deutschland eine große Debatte ausgelöst hat über politische Sprache, die sagt, dass diese Metapher nicht funktioniert, weil die Metapher von oben und unten immer beinhaltet, dass man auf die einen herabschaut und zu den anderen aufschaut. Wer denkt, dass alle Menschen gleich viel wert sind, ohne Ansehen des Geldes und auch ohne Ansehen der Herkunft. Und dabei geht es ja bei diesem Grundthema der SPD. Der müsste doch anders sprechen, wenn er die Herzen der Menschen wirklich erreichen will.
Also am Ende werden Sie ein zentrales Problem nicht wegmoderieren oder einfach in Sprache verkleiden können. Es gibt große Unterschiede dessen, was Menschen können, aufgrund von Vermögensungleichgewichten. Und darüber nicht zu reden, das halte ich persönlich für falsch. Vielleicht mag die Kollegin am Ende nach Auszählung aller Stimmen recht gehabt haben, dann werden wir nochmal drüber nachdenken. Aber ich bin immer noch der Auffassung, dass man über die Dinge so reden muss, wie sie sind und nicht, wie man sich möglicherweise in ein paar Jahren, Jahrzehnten vorstellen könnte.
Aber ich meine, Sie sind nüchterner Analytiker auch Ihrer eigenen Situation. Das Problem ist doch eher, ob man der SPD noch abnimmt, dass sie zum Beispiel für Umverteilung sorgen kann. Ich meine, das Thema Agenda 2010 hängt Ihnen ja schwer wie ein Klotz am Bein, auch heute noch im Grunde genommen, obwohl es schon eine ganze Weile her ist. Wie kommt man da wieder raus?
Indem man glaubwürdig und entschieden versucht, erstens zu erklären, warum man dort zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist, die übrigens nicht alleine von uns abhingen. Wir hatten damals im Bundesrat keine Mehrheit für bestimmte Fragen, wie beispielsweise den Mindestlohn, den wir damals schon wollten. Das ist damals an Schwarz-Gelb im Bundesrat gescheitert. Und auf der anderen Seite sagt, was die Veränderung daraus jetzt in unserem Angebot ist, etwas zu verändern. Beispielsweise Sicherheit dafür zu schaffen, wenn Menschen in beruflicher Qualifikation sind und nicht zurückgeworfen werden auf Hartz IV, wenn sie eine lange Weiterbildung machen. Es ist doch eine der Kernlehren aus dem, was mit der Agenda 2010 auch an Kritik formuliert wurde, dass man Menschen, die lange gearbeitet haben, nach 18 Monaten, nach 12 Monaten auf das Niveau von Hartz IV stürzt und so tut, als hätten sie nichts in die Solidargemeinschaft einbezahlt und gleichzeitig glaubt, dass dadurch Veränderungsfähigkeit entsteht. Diese Kernkorrektur hat Martin Schulz Anfang des Jahres vorgenommen, indem er gesagt hat, nein, die Logik ist heute eine andere. Die Logik ist, dass Menschen, die sich auf berufliche Veränderungen einlassen, sozial abgesichert werden müssen. Und deswegen haben wir diesen Vorschlag zum Arbeitslosengeld Q gemacht. Und das ist nur einer von ganz vielen, um zu sagen, wir haben verstanden. Und die Veränderungen der letzten knapp zwei Jahrzehnte müssen in eine neue und andere Reformpolitik, in eine andere Ausrichtung. Das ist mühsam.
Dass Sie das verstanden haben, das nehmen wir Ihnen ja ab. Aber dass viele Dankeschön. Menschen trotzdem die Unterschiede in der Ausrichtung der großen Parteien überhaupt nicht mehr richtig verstehen und richtig wahrnehmen und damit verbunden ja auch ein Verlust von Glaubwürdigkeit ist, das schadet doch massiv der demokratischen Kultur.
Ja, Sie haben völlig recht. Wir brauchen mehr Unterscheidbarkeit, gerade auch zwischen den beiden großen Volksparteien. Da ist viel zu viel eingeebnet worden in den letzten Jahren. Ich bin dafür, sehr mutig zu sein, auch in der Unterscheidbarkeit.
Hat die Sozialdemokratie da auch Schuld dran?
Ja, natürlich. Auch wir haben in Teilen in den letzten Jahren den Versuch gemacht, über eine Konstruktion von möglichst wenig aufzufallen, viel verklausuliertes Sprechen, dafür zu sorgen, dass man möglichst nicht aneckt. Und da haben wir ganz sicherlich auch Fehler gemacht.
In vielen Ländern in Europa drohen ja zumindest sozialdemokratische oder sozialistische Parteien zu verschwinden. Wenn man sich mal anschaut, was in Frankreich passiert ist, Spanien schwächelt, Italien beispielsweise, da lassen sich andere Beispiele auch noch heranführen. Wie sehr ist Ihnen als stellvertretenden Bundesvorsitzenden da auch Angst und Bange, was Ihre eigene Partei angeht, die ja auch in den Umfragen mittlerweile sozusagen im unter 25% Segment sich bewegt? Das sieht ja auf den ersten Blick so aus, als ob hier eine ähnliche Entwicklung sich abzeichnet.
Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Und trotzdem nehmen wir natürlich auch als Bundesspitze, ich als Person sowieso, weil ich mich ja viel auch mit europäischen Fragen beschäftige, die Entwicklung in einigen unserer Schwesterparteien mit großer Sorge zur Kenntnis. Und klar ist auch, dass nach dem Ende der Blockkonfrontation 89-90 die Herausforderung für die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien noch einmal stärker ist, zu beschreiben, wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, dass die Veränderungen gerade der letzten Jahre mit Blick, und da kann ich mich nur wiederholen, auf den globalen und digitalen Kapitalismus, die sozialdemokratischen Parteien fordern jetzt über die Frage von Zukunft der Arbeit, der sozialen Sicherung, des gesellschaftlichen Zusammenhalts sehr viel entschiedener nachzudenken. Und wir haben zu wenig Raum uns genommen, genau über diese großen grundsätzlichen Fragen zu reden, auch und erst recht nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Die Lehman-Pleite war ein Weckruf. Auch das Spannungsverhältnis zwischen parlamentarischem Rechtsstaat auf der einen Seite und der Macht der großen Türme und Unternehmen durchzusetzen. Und diese Auseinandersetzung ist nicht beendet. Ich glaube, dass diese Fragen in der Tat eine große Rolle spielen werden in Zukunft. Deswegen glaube ich auch, dass die SPD das, was ich seit 3 Jahren immer und immer wieder gesagt habe, und wir werden es erneut als hessische SPD auf dem nächsten Bundesparteitag einbringen, in eine neue Grundsatzdebatte über die Richtung und Ausrichtung der deutschen und europäischen Sozialdemokratie eintreten muss.
Sie selbst führen hier im Land die SPD ja in der Oppositionsrolle. Sie sprachen gerade von Fehlern, die gemacht wurden, von einer Erneuerung, die aufgrund von solchen Fehlern ja auch stattfinden muss. Wäre es für Sie einfacher, wenn Ihre Partei in Berlin nicht mitregieren würde und Sie aus einer Opposition heraus, so ähnlich wie die FDP das jetzt gemacht hat, sich neu erfinden könnten?
Ich glaube nicht, weil am Ende wollen die Menschen auch sehen, dass wir es können und dass wir in dieser Bundesregierung auf der Bundesebene in den letzten 4 Jahren die Impulse gesetzt haben, dass die Veränderung, die stattgefunden hat, immer aus sozialdemokratischen Ministerien kam, mit Ausnahme dieses Unfugs rund um die Maut. Bestärkt mich daran, dass das erst einmal richtig ist. Was uns nicht gut gelungen ist, das über die Rampe zu bringen, auch weil wir zu wenig über die eigenen Erfolge in dieser großen Koalition geredet haben. Das rächt sich jetzt möglicherweise ein bisschen auch in dieser Kampagne. Aber nein, ausdrücklich nein, die Frage, überall in der Opposition zu sein, erleichtert einem das Geschäft bei dem Versuch, eine neue Ausrichtung in Hessen zu bekommen, hilft uns ganz sicherlich nicht.
Sie haben eben das Stichwort neue Grundsatzdebatte angesprochen, würde ich noch mal kurz einhaken. Man könnte ja auf die Idee kommen, wenn man sich die Entwicklung der SPD in den letzten Jahren anschaut, sie ist ja, sagen wir mal, in der Großen Koalition als kleinerer Partner eigentlich stetig, sagen wir mal, schwächer geworden, jedenfalls was die Zustimmungswerte angeht. Wann kommt der Moment oder ist er vielleicht auch schon da, wo Sie sagen als stellvertretender Bundesvorsitzender, wir sollten besser in die Opposition gehen, gerade mit Blick auf eine neue programmatische Richtung?
Ich glaube, dass erfolgreiches Regieren und Programmdebatte über Zukunft ausdrücklich kein Widerspruch ist. Ich weiß, dass es den einen oder anderen Kollegen in meiner eigenen Partei gibt, der das anders sieht. Im Sinne von, während der Regierungszeit hat man keine Zeit, sich programmatisch neu aufzustellen. Ich habe das immer für einen Fehler gehalten und würde das auch in der Zukunft
für einen Fehler halten. Also für Sie geht das?
Sie könnten. Für mich geht das ausdrücklich. Ich glaube, dass wir zu viel Zeit verloren haben, dass wir das hätten früher anfangen müssen. Aber wie mein Vater schon immer gesagt hat, nichts ist schlimmer, als im Nachhinein recht gehabt zu haben.
Thorsten Schäfer-Gümbel in HR Info, das Interview. Wir haben Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben sie schon gesehen, als Sie hier ins Studio reingekommen sind und waren auch schon ganz neugierig. Sie steht vor Ihnen, jetzt dürfen jetzt Sie sie aufmachen. Jetzt reibt er sich die Hände, jetzt dürfen Sie sie aufmachen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich ist hier irgendein Schinkenbrot drin.
Nein.
Ein Briefchen.
Okay. Ein roter Briefumschlag.
Machen Sie doch mal auf, was da drin ist. Das ist das Bild einer Frau. Wer ist diese Frau?
Das ist meine Frau in frühen Jahren.
Und da gehen genau. Die Mundwinkel ganz nach oben. Das freut den ja. SPD-Oppositionsführer.
Ich freue mich immer, meine Frau zu sehen.
Das finde ich gut, geht mir genauso. Wir unterstellen mal, dass in Ihrem Privatleben Ihre Frau natürlich eine entscheidende, wichtige Rolle zumindest spielt. Haben Sie eine Idee, warum wir Annette Gümbel, Ihre Frau, hier ins Spiel bringen?
Nein, ehrlich gesagt, das überrascht mich jetzt sehr. Und von daher, Sie werden es wahrscheinlich gleich auflösen.
Genau. Hat auch was mit Wahlkampf zu tun, weil wir uns gefragt haben, wenn man sich bestimmte Leute, Volker Bouffier anschaut oder auch den amerikanischen Präsidenten Trump, wir stellen sie mal auf Augenhöhe mit den beiden, die ja, sagen wir mal, ihre Frau auch zum Einsatz bringen bei öffentlichen Auftritten, auch im Wahlkampf. Da hat sich die Frage bei uns aufgedrängt, wie viel Einsatz der Partner und der Familien darf Ihrer Meinung nach sein?
Ich versuche mal, da muss ich zwei Sätze ausholen. Meine Frau und ich haben, als ich unter schwierigsten Umständen im November 2008 die Verantwortung in der hessischen SPD als Spitzenkandidat übernommen haben, sofort entschieden, auch mit Blick auf die Erfahrung aus dem Wahlkampf zuvor, dass wir mit aller Kraft alles darauf setzen, dass unsere Kinder und unsere private Situation kein öffentlicher Raum ist. Deswegen haben wir eine harte Regel, dass Journalistinnen und Journalisten und das öffentliche Leben an der Haustür enden und dahinter sie keinen Raum spielt. Deswegen gibt es keine offiziellen Bilder unserer Kinder, viel meiner mehr. Ich weiß, dass das viele Kolleginnen und Kollegen anders handhaben, aber für uns war es damals wichtig. Und ich sag mal, die Entwicklung meiner Kinder bestätigt mich darin, dass wir das richtig und gut gemacht haben.
Aber Sie stehen auch vor einem Wahlkampf, ganz persönlich, Landtagswahlkampf
2018. Ja, natürlich, aber meine Kinder haben auch in den letzten beiden Wahlkämpfen keine Rolle und gespielt. Meine Frau war häufiger an meiner Seite und das wird auch im nächsten Wahlkampf so sein. Meine Frau und ich nehmen regelmäßig gemeinsam öffentliche Termine wahr. Meine Frau hat selber eine Vielzahl von Ehrenämtern und ist deswegen auch ständig im öffentlichen Raum präsent. Aber wir inszenieren uns nicht als Familie und das ist uns auch wichtig, dass es nicht um Inszenierung geht, sondern die Leute sollen sehen, das können sie, wenn sie hingucken, dass wir das gut zusammen machen, dass wir uns nach wie vor auch lieben, dass wir keine Notwendigkeit sehen, das in irgendeiner Form PR-mäßig zu inszenieren. Das ist uns nach wie vor wichtig und diese Natürlichkeit werden wir uns auch im nächsten Wahlkampf bewahren, wenngleich meine Frau und ich sicherlich auch häufiger zusammen auftreten.
Sie führen den Namen Ihrer Frau in Ihrem Doppelnamen. Sie haben schon vor 19 Jahren, Ihre große Tochter wird nächste Woche 19, eine Auszeit für die Erziehung Ihrer Tochter genommen, haben insgesamt 3 Kinder. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie emanzipiert sind Sie?
Ich halte mich für sehr emanzipiert. Ob das jetzt am Ende 8, 9 oder 10 sind, da kann man sicherlich Unterschiedliches zu sagen, aber ich halte mich für sehr, sehr emanzipiert.
Was fehlt bis zur 10?
Naja, das ist manchmal zum Beispiel die Zeit, jetzt gemeinsam Erziehungsarbeit zu leisten. Es ist schlicht und einfach so, dass die Möglichkeiten, die ich bei meiner ersten Tochter hatte, bei meinem Sohn und auch bei meiner zweiten Tochter nicht mehr hatte, weil es immer in Wahlkampfsituationen war, dass die Kinder genau in der entscheidenden Phase waren. Und insofern kann es keine volle Punktzahl geben, weil der Anspruch eben nicht mehr umgesetzt wurde. Das gilt auch für den Doppelnamen. Wir waren uns einig, dass die Kinder den Namen meiner Frau tragen. Deswegen ging es nur so rum und dazu stehen wir auch. Und ja, insofern glaube ich, haben wir unterm Strich alles gut gemacht. Und manchmal glaube ich, ist das auch dem einen oder anderen in meiner Familie ganz recht, wenn ich nicht so oft zu Hause bin, weil ich noch sehr viel mehr Ordnungssinn habe als manch anderer.
Emanzipation ist sehr eng verbunden mit Ihren persönlichen Antreibern, Verantwortung und Gerechtigkeit. Das zieht sich auch durch und Respekt, das zieht sich auch durch Ihre Biografie. Sie konnten zum Beispiel als einziges von 4 Kindern studieren, weil in der Familie das Geld nicht für mehr gereicht hat. Sie sind schon mit 16 den Jusos beigetreten, weil die SPD sich die Chancengleichheit in der Bildung auf die Fahnen geschrieben hat. Wie ungerecht muss es eigentlich für Sie sein, dass sich fast alle anderen Parteien dieses Thema so erfolgreich unter den Nagel gerissen haben?
Ich glaube nicht, dass sie sich erfolgreich unter den Nagel gerissen haben. Ich glaube, auch da spielt ein bisschen eine Rolle, dass die Unterscheidbarkeit von Parteien nicht mehr groß genug war. Es auch häufig gelungen ist, Themen klein zu arbeiten. Das muss sich ändern, weil wir sind ja in der Frage, dass die soziale Herkunft den Bildungsweg von Kindern beeinflusst in unserem Land nach wie vor in einer Situation im Vergleich zu allen anderen industrialisierten Ländern, dass wir da ganz schlecht aufgestellt sind. Und deswegen wird das Thema weiter eine große Rolle spielen. Ich werde da nicht aufgeben, ich werde da nicht nachlassen, auch wenn ich da manchmal als Altbacken mit meinen Positionen verschrien werde, was ja auch Teil der politischen Auseinandersetzung ist.
HR-Info, das Interview mit dem hessischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel.
Eine traditionelle Wählerklientel der SPD sind Menschen mit türkischen Wurzeln. Rund 60% von ihnen haben beim letzten Mal die SPD gewählt. Nun kam der türkische Präsident Erdogan um die Ecke, Herr Schäfer-Gümbel, und hat die türkischstämmigen Deutschen aufgefordert, ihre Stimme nicht der SPD, der CDU oder den Grünen zu geben. Wie sehr müssen Sie sich beherrschen, da nicht in die Luft zu gehen?
Gegenüber Herrn Erdogan beherrsche ich mich gar nicht. Ich finde die Einmischung erstens nicht akzeptabel, zweitens finde ich die Art und Weise einer autoritären, in Teilen antidemokratischen Politik der Präsidentschaft Erdogan inakzeptabel, und da werde ich auch in der Sache immer Klartext reden, weil es eine Frage von Haltung ist. Und übrigens, die meisten, die ich in der deutsch-türkischen Community treffe, teilen das. Die meisten Türkinnen, Deutsch-Türkinnen und Türken, die ich kenne, sind in der Sache der völlig selben Auffassung, und deswegen gehe ich das auch politisch nach wie vor entspannt an.
Was sagen die Ihnen?
Es gibt ganz viele, die wirklich enorme Sorgen haben, um Verwandte, Freunde, Bekannte, die auch diese Eskalation im deutsch-türkischen Regierungsverhältnis großer Sorge sehen, weil die Türkei ist ein wichtiges Land. Es ist ein strategischer Partner. Eine Partnerschaft, die wir im Moment nicht leben können, weil wir auf eine Situation treffen, die nicht akzeptabel ist. Und da kann man nicht einfach zur Tagesordnung umgehen. Und diese Sorge treibt viele um, einschließlich der Rückwirkung, die es auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land hat. Und ich finde immer noch mit am beeindruckendsten eine Reaktion einer journalistischen Kollegin, die ich vor einigen Monaten kennengelernt habe, die mir gesagt hat in einem öffentlichen Gespräch, was für sie so bitter ist, ist zu sehen, sie kam als kleines Mädchen in den Ruhrpott, in eine Arbeitersiedlung. Dort war sie das Arbeiterkind von nebenan. Sie wurde dann irgendwann in den 80er Jahren zur Gastarbeiterin und zur Türkin. Und mit 9/11 wurde sie zur Muslima. Und sie sagt, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Aber die Beschreibung darüber, was ich sein soll, die verändern sich ständig. Und dieser Missbrauch von politischen Debatten gegenüber Menschen, die hier groß geworden sind, die hier sozialisiert sind, sich hier heimisch fühlen, die ist nicht in Ordnung. Da muss man entschieden, genauso entschieden dagegen halten, wie gegen alle Reflexe eines staatsautoritären Präsidenten Erdogan.
Was bedeutet das für den Wahlkampf? Hat das Konsequenzen, sagen Sie? Gibt es sowas wie einen Ansatz, dass Sie sagen, wir müssen diese Klientel, die ungefähr 5% ihrer Wählerschaft ausmachen könnte, nochmal gesondert ansprechen? Ich meine, Schulz kommt aus einer Ecke, wo ja auch viele türkischstämmige Familien leben und gearbeitet haben. Geht man da nochmal gesondert hin?
Nein, also natürlich spielt für uns im Wahlkampf unterschiedliche Zielgruppen eine große Rolle, aber es geht um eine Haltungsfrage. Und die Haltungsfrage ist klar, auf der einen Seite klar zu sagen, wir sind nicht bereit, die Entwicklung in der Türkei widerspruchslos zur Kenntnis zu nehmen. Und auf der anderen Seite lassen wir aber auch nicht zu, dass die deutsch-türkische Community über einen Kamm mit einem autoritären Staatspräsidenten geschoben wird. Und in dieser Differenziertheit und Klarheit zu agieren, das ist, glaube ich, das, was die Menschen auch erwarten.
Lassen Sie uns zum Schluss nach vorne schauen, Herr Schäfer-Gümbel. In einem Jahr werden Sie wieder im Wahlkampf sein, hier in Hessen, vor der Landtagswahl. Dann gilt es, nicht Martin Schulz wird der Herausforderer sein, sondern Sie selbst. Was werden Sie besser machen?
Wir werden uns sehr konzentrieren auf Themen. Wir werden, und das ist, glaube ich, schon einfach mein Vorteil, dass ich jetzt eine ganze Zeit schon die Chance hatte, die Verantwortung in der hessischen SPD zu haben, mit einem wirklich großartigen Team in der Fraktion, in der Landespartei, aber auch in der Mitarbeiterschaft, lange Linie zu gehen. Es geht nicht darum, tagespolitische Schlagzeilen zu gewinnen, sondern am Ende zu sagen, wir haben eine Idee davon, das umzusetzen, was ich vorhin gesagt habe. Es muss sich vieles verändern, wenn es am Ende so bleiben soll, wie es ist.
Das war HR Info, das Interview mit
Christopher Plass
und Katja Marx und mit Thorsten Schäfer-Gümbel, dem hessischen SPD-Chef. Informationen zur Sendung und den Podcast zum Download gibt es auf hrinforadio.de.